Wir haben Angst. Rassismus in Deutschland. Die Diskussionsleitung hat Panayotis Gavrilis.
Guten Abend. Fast eine Woche ist der Anschlag von Hanau her, bei dem 9 Menschen mit Migrationsgeschichte getötet und weitere verletzt worden sind. Der mutmaßliche Täter, ein weißer Deutscher, wurde genauso wie seine Mutter tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem rassistischen Motiv aus. Diese Woche wurden bereits die ersten Opfer in Hanau beigesetzt. Die Anteilnahme war groß. Es ist nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, dem antisemitisch motivierten Anschlag in Halle, der dritte rechtsmotivierte Angriff innerhalb von knapp 9 Monaten. Und wir wissen aber nicht erst seit der Selbstaufdeckung des NSU, dass vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte, Jüdinnen und Juden, zur Zielscheibe rechtsradikaler und rassistischer Gewalt werden. Wir möchten heute hier über das Thema vertiefend sprechen, das viele in dieser Gesellschaft betrifft, nämlich Rassismus. Haut- oder Haarfarbe, Name, Religionszugehörigkeit, Kleidung, familiäre Wurzeln, viele Menschen in Deutschland erleben regelmäßig Formen auch von Alltagsrassismus, werden beschimpft, diskriminiert, bedroht. Wir haben heute bewusst auch Menschen eingeladen, die von Rassismus direkt betroffen sind. Es geht heute um die Themen, um die Fragen, wie viel Bewusstsein dafür gibt es überhaupt in der Gesellschaft? Nehmen wir Rassismus als Problem überhaupt wahr? Welche Worte münden in Taten? Wie kann der Staat verlorenes Vertrauen auch wieder zurückgewinnen? Damit beschäftigt sich die Sendung zur Diskussion. Und dazu begrüße ich heute alle 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Studio. Alice Hasters, freie Journalistin. Im vergangenen Jahr erschien ihr Buch »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«. Zuletzt lief auch hier im Deutschlandfunk ein Essay von Ihnen dazu. Guten Abend.
Guten Abend.
Neben ihr sitzt Ozan Zakaria Keskinkelic. Er ist Politikwissenschaftler, promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin über antimuslimischen Rassismus. Sie sind auch Vorstandsmitglied der Neuen Deutschen Organisation. Das ist ein bundesweites Netzwerk mit über 100 postmigrantischen Vereinen und Projekten. Und auch Sie haben ein Buch geschrieben mit einem anderen Titel, nämlich »Die Islamdebatte gehört zu Deutschland«. Guten Abend.
Guten Abend.
Und als dritten Gast begrüße ich Ni Le, freie Journalistin und Bloggerin, ist in Thüringen aufgewachsen und lebt aktuell in Leipzig. Guten Abend.
Guten Abend.
Und zuletzt Jelen Türkmen, Soziologin, beschäftigt sich mit Rassismus und Migrationsgeschichte, hat früher als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Universität Gießen gearbeitet und sie haben die Initiative Duisburg 1984 mitgegründet. Eine Initiative, die einen Brandanschlag in Duisburg 1984 auf ein von türkischen Menschen bewohntes Haus neu untersuchen lassen will. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Keskinkelic, bei Zeit Online, da hatten Sie einen Text veröffentlicht mit der Überschrift »Muss ich erst getötet werden, damit ihr empört seid?« Sie wundern sich in dem Text, warum die Verhaftung der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe S nicht zu mehr gesellschaftlicher Aufregung führe. Nach allem, was wir wissen, planten die Mitglieder gezielt, Muslime zu töten. Einen Tag später passiert Hanau. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Also ich habe ja in diesem Artikel auf Zeit gesagt, dass ich nicht überrascht bin, dass es rechten Terror gibt, dass es rassistischen Terror gibt und rassistische Gewalt. Und ich bin immer noch nicht überrascht. Und ich glaube, dass generell Menschen mit Rassismuserfahrung in Deutschland nicht überrascht sind, dass es das gibt. Und das ist etwas, worüber wir eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten sprechen, zu unterschiedlichen Anlässen. Aber aus irgendeinem Grund dringt diese Nachricht nicht so weit hinaus oder beziehungsweise wird nicht gehört, soll nicht gehört werden. Ich weiß es nicht. Man stoßt auch viel auf Ignoranz, weil man sich mit dem Thema Rassismus in Deutschland ungern beschäftigen möchte, so aus so einer mehrheitsweißen Perspektive. Das heißt, ich bin immer noch nicht überrascht. Der Schmerz ist trotzdem da. Auch das Gefühl, dass sich die Situation immer weiter verschärft, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie viele andere auch, wohin kann ich gehen, wo bin ich eigentlich sicher. Der Ausgangspunkt des Artikels war ja eben, wie Sie erwähnt haben, diese Enthüllung von Teutonico, sogenannten Gruppe S, ne, mit diesen Anschlagsplänen eben auf Moscheen und dann eben Hanau mit diesem Angriff auf eine Shisha-Bar. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, was das für Orte eigentlich sind und was diese Orte auch für die Communities bedeutet, ne, das eine so als ein Ort für Spiritualität, wo man zusammenkommt, auch mit der Familie, da ist man nicht sicher. Und ein anderer Ort, wo man hingeht, um sich auch zu erholen mit Freunden und Freundinnen, auch weil man in andere Orte nicht kommt, weil man aus anderen Orten verdrängt wird. Und dann selbst dort, wo man sich in Space irgendwie aufgebaut hat, sich dort nicht erklären muss und sein kann, selbst dort nicht einfach sein zu können. Also das macht extrem viel mit der Psyche eines Menschen. Das verwundert nicht, ne, dass man sich dann solche Fragen stellt. Was muss eigentlich noch passieren? Dass Ängste und Sorgen von Menschen mit Rassismuserfahrung überhaupt ernst genommen werden. Es müssen auch andere Leute sich endlich mal damit befassen, weil das eigentlich nicht unser Problem ist. Ne? Das ist sozusagen ein Problem von dieser gesamten Gesellschaft.
Die Bundeskanzlerin hat ja relativ zeitnah gesagt, der viel zitierte Satz, Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Frau Hess, das auch in Bezug auf diese ja, schnelle auch Reaktion der Bundeskanzlerin, die ja letztendlich das Problem ja ganz klar auch benennt. Wie haben Sie diese Äußerung wahrgenommen und wie haben Sie vielleicht noch vorab die Geschehnisse in Hanau wahrgenommen?
Ich habe das Gefühl, dass auch die Beschreibung von Rassismus sich auch bei verschiedenen PolitikerInnen nochmal verändert hat. Ich erinnere mich, dass Frau Merkel zu Zeiten der Wahl da noch ganz anders auf Rassismus reagiert hat. Nicht die Schärfe und auch nicht die Gefahr von Rassismus so benannt hat, wie sie es jetzt nach dem Anschlag in Hanau benannt hat. Mir ging es auch so, dass ich nicht überrascht war, dass ich auch, als ich die ersten Meldungen gehört habe, war mein erster Gedanke, dass es sich um einen Anschlag aus dem rechten Spektrum handeln könnte. Ich war aber auch nicht überrascht, dass es zuerst Spekulationen gab, darüber, dass es eventuell aus einem sogenannten Milieu dieser Anschlag kam. Also das war ja auch eine Reproduktion von Rassismus und auch einfach schlechter Journalismus, weil man sollte diese Art von Spekulationen nicht tätigen, bevor es nicht Beweise gab. Aber schockiert oder überrascht war ich nicht. Ich war fast überrascht eher von dem Gefühl, dass ich das alles schon kenne, was in mir passiert. Also, dass ich diese Art von dieses Unwohlsein, diese Trauer, diese Wut, dieses anderen Leuten schreiben, die auch von Rassismus betroffen sind, schreiben, ob es ihnen gut geht, versuchen zu überlegen, was ich jetzt formuliere, was ich jetzt ins Internet schreibe.
Und also Sie haben gezielt Leute angerufen und gefragt, genau. Wie geht's dir? Oder?
Richtig. Einfach, ob, weil ich das so empfinde, dass das schon einen Unterschied macht, wenn man sich, das ist ja oft auch ein Effekt, dass man sich sehr alleine fühlt und dass man sich gerade irgendwie so fühlt, als ob es eben gerne übersehen wird, dass es für manche Menschen, also die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dieser Anschlag in Hanau auch etwas anderes auslöst als für Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und deshalb war es mir wichtig, irgendwie meinen Bekanntenkreis nachzufragen. Und diese Dinge habe ich aber alle schon mal gemacht. Diese Dinge sind halt auch nicht zum ersten Mal passiert. Und dass es fast so eine Art Routinegefühl gab, hat mich auch auf eine Art und Weise sehr betroffen gemacht.
Weil man, jetzt wäre die Frage an Nile, Stichwort Routinegefühl, keine Überraschung, war das bei Ihnen ähnlich?
Genau, also als ich die Nachrichten von dem Anschlag in Hanau bekommen habe, da war ich erstmal total platt, aber auch nicht überrascht, denn wenn man sich die Kontinuität von Rechtsterrorismus und Rassismus hier in Deutschland anschaut, dann ist das einfach keine Überraschung. Und umso mehr habe ich dann auch so eine gewisse Art von Frust empfunden, als viele Leute meinten, ich hätte ja nie gedacht, dass sowas passieren kann. Oder ich bin richtig geschockt darüber, gerade so, als hätten sie nicht mitbekommen, dass es den Anschlag in Halle gab, der antisemitisch motiviert war, dass es dass Walter Lübcke umgebracht worden ist. Oder gerade so, als hätte es halt nicht den Rechtsterrorismus des NSU gegeben. Und ähnlich wie Frau Haas es gerade gesagt hat, habe ich halt auch sofort meine Freundin und Freundin angerufen, die Rassismus erleben, und gefragt, wie es ihnen geht. Denn es ist in dem Moment auf jeden Fall krass, über den Anschlag zu lesen. Aber ich glaube, dass viele von uns, die Rassismus erleben, sich in solchen Momenten dann auch auf die nächsten Tage vorbereiten. Denn da kommen dann viele Worthülsen, auch von PolitikerInnen. Man weiß nie genau, wie das halt verhandelt wird. Ich finde, es ist auch schmerzhaft zu sehen, wie wenige sich für Rechtsterrorismus als Thema interessieren oder aber auch, ja, wie überrascht sie sich geben oder wie halt gerade so verhandelt wird, als sei Rassismus ein ganz neues Problem. Gerade so, als hätten Betroffene nicht schon seit Ewigkeiten versucht, dieses Thema auf die Agenda zu bringen. Und ja, wie eben schon gesagt wurde, dass man fast wie so durch so eine Trauerroutine muss. Ich finde, dass das auch extrem auslaugt.
Stichwort Trauer. Jalen Türkmen, Sie waren, haben Sie mir gesagt, relativ kurzzeitig dann auch selbst in Hanau und haben auch erlebt. Vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben, was haben Sie dort erlebt? Wie war die Stimmung?
Die Stimmung seit Freitagmittag, das war der Zeitpunkt, wo ich in Hanau eingetroffen bin, war sehr, ja, sehr von Trauer geprägt, von Verzweiflung geprägt auch und gleichzeitig auch von einer Wut, die noch sehr wortlos und sprachlos ist.
Wut auf was?
Wut auf den Rassismus, der, wie Frau Lee, wie Frau Hostess und Herr Kiskunkulic eben beschrieben haben, zur Normalität in Deutschland dazugehört. Und zwar vom Alltagsrassismus angefangen bis hin zum institutionellen und strukturellen Rassismus. Und Frau Lee hat gerade die Fälle, die rechtsterroristischen Anschläge der letzten 9 Monate genannt. Hinzufügen möchte ich die rechtsmotivierten Gewalttaten gegenüber Geflüchteten, die nicht wie die großen Attentate der letzten 9 Monate ins kollektive Bewusstsein dringen konnten, in den medialen Vordergrund. Aber wir verzeichnen eine rasante Zunahme rechter Anschläge auf geflüchtete Menschen, auf Migrantinnen. Wir verzeichnen eine rasante Zunahme auch alltagsrassistischer Vorfälle. Ich möchte auch unbedingt nochmal hinweisen auf die rassistische Brandschlagserie auf Restaurants, auf migrantisches Gewerbe in Chemnitz, nach den Vorfällen in Chemnitz 2018, sowie auf die, wir befinden uns ja hier in Berlin, auf die rechte Brandschlagserie in Berlin.
Wir werden es gleich nochmal vertiefen. Ich habe noch eine Frage zu Hanau, weil ja die unmittelbare Reaktion, zumindest aus der Bundespolitik, war ja also aus meiner Perspektive durchaus da. Ich meine, wir hatten dann auch Besuche. Justizministerin Lambrecht war in Hanau, Innenminister Seehofer und dann abends ja auch Bundespräsident Steinmeier. Was für ein Signal ging da aus? Wurde das, ich sag jetzt mal, gut aufgenommen, dass sofort jemand kam und gesagt hat, Leute, wir sind bei euch? Wie haben Sie das aufgenommen, Frau Türkmen?
Was ich gehört habe, ist, dass Herr Steinmeier 15 Minuten anwesend gewesen sein soll und dass es lauter Fragezeichen auch bei den Betroffenen ausgelöst hat, die danach gefragt haben, ja, wieso die Angehörigen nicht eingeladen wurden, wieso Betroffene aus Hanau nicht eingeladen wurden, wieso die spontane Initiative, die sich jetzt für die Organisierung des Gedenkzuges, der Demonstration am Samstag organisiert hat, spontan konstituiert hat, nicht eingeladen wurden. Und das war eigentlich die erste Reaktion, die dort geäußert war. Ich möchte hinzufügen, dass wir 93 beim Brandanschlag in Solingen, bei dem wir 5 getötete Menschen zu beklagen haben, Bundeskanzler Kohl verlautbaren lassen hat, dass er nicht anwesend sein soll bei der Gedenkveranstaltung in Solingen, weil er keinen Beileidstourismus veranstalten möchte. Und wenn wir die Unterschiede zwischen den Pogromjahren in den 90er Jahren im wiedervereinigten Deutschland und heute sozusagen vergleichen, dann begrüße ich es natürlich auch, dass Politikerinnen und Politiker sofort zum Anschlagsort reisen und ihr Beileid kundtun.
Frau Hesters, Sie schreiben in Ihrem Buch oder auch in dem Essay, der im Deutschlandfunk erschienen ist, Rassismus ist nicht erst Rassismus, wenn er böse gemeint ist. Was genau meinen Sie, oder anders gefragt, gibt es dann überhaupt gut gemeinten Rassismus?
Also die Intention ist oft eine, die gut gemeint ist, aber sie ist nie gut. Also Rassismus hat keinen positiven Effekt, niemals, weil es Menschen immer kategorisiert, ihnen die Individualität abspricht. Und ich spreche viel über Alltagsrassismus in dem Essay im Deutschlandfunk, in meinem Buch. Und natürlich gibt es da einen Unterschied zwischen Rechtsradikalismus und Rassismus, der nicht radikal ist. Aber ich finde, auch da muss man sehen, wie das eine in Komplizinnenschaft steht mit dem anderen. Weil wenn es eine große Ignoranz gibt, wenn es im Alltag immer wieder Abwertungen gibt und Dinge, die geduldet werden, nach und nach vielleicht, aber auch schon immer, wenn es zum Beispiel geduldet wird, dass man Shisha-Bars allgemein für verdächtig hält, kriminalisiert. Und ich finde, das macht halt eben einen Unterschied, wenn halt niemand auf diese Orte guckt. Und fangen wir erst an, diese Orte vielleicht auch wahrzunehmen. Ich meine jetzt auch gerade Menschen, die diese Orte vielleicht nicht besuchen normalerweise, sich dann erstmal wundern, ach so, ja, da sind ja auch Menschen drin. Also wenn auch zum Beispiel die Mutter eines Opfers in ihrer Trauer noch einmal sagen muss, dass es, mein Sohn hatte eine Berufsausbildung abgeschlossen, das ist das Erste, was sie sagt, wenn sie befragt wird, dann zeugt das doch davon, wie sehr auch in der tiefsten Trauer diese Menschen so bemüht sind, eine Rechtfertigung zu liefern, dass diese Opfer ja aber auch was wert waren für diese Gesellschaft sozusagen. Also dass sie in irgendeiner Form nicht vielleicht Stereotypen oder Klischees entsprochen haben, wo sie wussten, dass das in der Mehrheitsgesellschaft existiert. Und das finde ich auch so bezeichnend. Und das ist halt etwas, was halt nicht nur von Menschen, die rechtsradikal sind, reproduziert wird, sondern von der Mehrheitsgesellschaft, von den meisten Menschen hier in Deutschland. Und das ist etwas, was ich meine, das ist vielleicht nicht, da ist natürlich der Effekt, es ist nicht böse gemeint oder die Leute reflektieren vielleicht gar nicht, was sie da überhaupt darstellen, aber es hat eine große Wirkung.
Herr Kiskinkelitsch, Sie nicken. Wir hatten gerade den Ort Shisha-Bar. Sie haben vorhin am Anfang auch Moscheen erwähnt. Also wenn man sozusagen die These zugrunde legt und sagt, okay, Abwertung im Alltag trägt dazu bei, dass Menschen möglicherweise weniger geschützt werden, gehören aus Ihrer Perspektive, also inwiefern gehören auch Moscheen dazu als sozusagen als Ort dessen, als ein Bild, was da geprägt wird?
Meinen Sie jetzt als schützenswerter Ort oder als Ort, der stigmatisiert wird im öffentlichen Diskurs?
Letzteres.
Das stigmatisiert wird, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt diese zwei Orte gewählt, weil sie gerade relevant waren, aber es gibt viele solcher Orte und ich meine, selbst der eigene Wohnort, selbst eigener Wohnhaus, selbst Frau Türkmann hat ja auch die Anschläge eben auf Geflüchtetenheime auch erwähnt. Es ist ja allein die Präsenz, ne, von nicht weißen Menschen, die Präsenz von nicht weißen Körpern im öffentlichen Raum als solche wird stigmatisiert. Ob wir uns jetzt in der U-Bahn befinden oder ob wir uns im Café befinden oder ob wir uns in der Moschee befinden, spielt ja eigentlich keine große Rolle. Aber was wir beobachten können, ist, dass Rassismus sehr viel damit arbeitet, Räume zu regulieren und unsere Beweglichkeit in den Räumen zu bestimmen. Das heißt, es zum Beispiel Orte gibt, an denen wir eben nicht sicher sind. Wir uns fragen müssen, kann ich da hingehen oder nicht, weil ich ganz genau weiß, dass mein Körper in diesen Räumen viel sichtbarer ist, als er vielleicht in anderen Räumen ist.
Was für ein Raum meinen Sie jetzt?
Ich meine, für uns ist sozusagen klar, hier wahrscheinlich in der Reihe, was ich meine, aber eben mehrheitlich weiße Räume, in denen nicht weißer Körper plötzlich so als was ganz Ungewöhnliches plötzlich heraussticht zum Beispiel. Ja? Aber was ich da in dem Zusammenhang eben wichtig finde, ist, dass würde ich alles unterschreiben, was Frau Hasters sagt, dass es eben zwar diesen Unterschied gibt von Rechtsextremismus und Rassismus, aber dass sozusagen der Rechtsextremismus an das anknüpfen kann, was eben ohnehin in der Gesellschaft besteht an Wissen. Und das ist eben dieses rassistische Wissen in Bezug zu diesen Orten, Shisha-Café, Moschee, muslimische Frau mit Hijab, schwarzer Mann und so weiter. Das heißt, die knüpfen an das an, was ohnehin da ist, ja, und können sich bestätigt fühlen darin, dass sie sozusagen im Interesse des deutschen Volkes in Anführungszeichen hier agieren und sich ihr Land in Anführungszeichen zurückholen, ja. Und das ist etwas, das, ich glaube, unglaublich wichtig ist zu benennen, weil die Frage ist ja nicht nur, wie reagieren wir direkt und zeitnah und eben Beileidsbekundungen, es gibt rechten Terror, sondern begreifen wir den Zusammenhang von rechtem Terror und dem, was sich in der Mitte unserer Gesellschaft eigentlich abspielt. Wie sprechen wir eigentlich über diese Menschen? Wer sind überhaupt diese Menschen? Was für Wörter benutzen wir eigentlich über die? Alles von Umvolkung und Überfremdung und Unterwanderung, an das rechtsextreme Täter, rassistische Täter anknüpfen können, das ist da. So wird gesprochen über uns. Wir sind sozusagen Fremde in unserem eigenen Land, ne, weil wir dazu gemacht werden, nicht weil wir das sind.
Ich würde gern an das anknüpfen, was vorher gesagt worden ist, vor allem auch, also dass wir fremd gemacht werden. Das ist ja schon die erste Form von Rassismus, dass nur weil man nicht weiß ist, einem nicht zugestanden wird, dass man eben auch deutsch sein kann. Und ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was Frau Haases gesagt hat.
Weiß jetzt im Sinne von, ich sage jetzt mal, ich muss es fragen, phänotypisch oder als politische Kategorie? Also
beides. Also für viele gibt es eine bestimmte Vorstellung, wie man Deutsches auszusehen hat. Und nur wenn man nicht weiß ist, wird einem das Deutschsein immer gleich abgesprochen. Und da zeigt sich ja auch ganz genau, wer deutsch sein darf und wer nicht. Und da würde ich gleich auch gerne anknüpfen an Frau Haases, die eben nochmal gesagt hat, dass die Mutter eines Opfers auch in ihrer Trauer gesagt hat, die Jungs hatten Arbeit oder alle hatten Arbeit, es waren anständige Menschen. Ich finde das so schmerzhaft, weil sich da auch nochmal zeigt, dass migrantische Personen oftmals nicht als Mensch wahrgenommen werden, sondern nur auf ihre Verwertbarkeit reduziert werden. Und ja, also wie gesagt, das Menschliche wird abgesprochen und man ist nur was wert, wenn man etwas leistet, wenn man arbeitet. Gerade so, als hätte man sonst halt keine Daseinsberechtigung. Und dieser Gedanke ist im Kern auch rassistisch.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk mit dem Titel Wir haben Angst, Rassismus in Deutschland. Eben gerade gehört die freie Journalistin Nie Le, dann ebenfalls mit der freien Journalistin und Buchautorin Alice Hastas, dem Politikwissenschaftler Ozan Zakaria Keskinkelic und der Soziologin Ceren Türkmen. Sie haben alle eigentlich gesagt, Hanau war keine Überraschung. Ich höre raus, das Problem ist nicht neu. Haben Sie das Gefühl oder den Eindruck, wenn wir über Rassismus reden und das sozusagen auch benennen als Probleme dieser Gesellschaft, wird jetzt anders, wird mehr darüber geredet? Gibt es da einen Unterschied? Ich weiß nicht, Ceren Türkmen, vielleicht auch in Bezug auf sozusagen früher, ich sag jetzt mal irgendwie 90er Jahre, Anfang 2000er, wenn man das sozusagen zurückblickt, wird anders, wird es jetzt stärker thematisiert?
Also ich würde die Antwort gerne differenziert beantworten wollen. Als in den 90er Jahren in den sogenannten Baseballschlägerjahren, die pogromartigen Anschläge, Brandanschläge, Gewaltübergriffe, Lynchversuche auf Migrantinnen und Migranten in Deutschland, Ost-West verübt wurden, hat man in den Medien, im wissenschaftlichen Diskurs, aber auch in der Politik noch von Fremdenfeindlichkeit gesprochen. Teilweise wird das heute auch noch getan. Und erst seit Ende der 90er Jahre, aufgrund des Engagements von Initiativen, aufgrund des Engagements von Demokratinnen und Demokraten, von den ersten migrantischen Selbstorganisationen, von kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sozusagen auch international Wissenstransfer geleistet haben, sprechen wir hier in Deutschland überhaupt erst, und zwar noch sehr marginalisiert, von Rassismus. Hm. Und dass Herr Seehofer als tatsächlich in den Medien von einem Rassismusproblem gesprochen hat, das ist neu. Und das müssen wir im Jahr 2020 tatsächlich auch als etwas Neues bezeichnen, aber eben erst im Jahr 2020, weil in der Regel wird nach wie vor sehr verhalten Rassismus thematisiert und konsequent bekämpft, also über das Lippenbekenntnis hinausgehen von Politikerinnen und Politikern, passiert in Deutschland noch sehr wenig, im Gegenteil.
Frau Türkmen, ich würde vielleicht jetzt kurz nochmal auf Ihre Initiative, nämlich die Initiative Duisburg 1984, zu sprechen kommen. Sie haben sie mitbegründet. Es gab 1984, wie der Name es sagt, einen Brandanschlag auf ein Haus. 7 Menschen türkischer Herkunft sind dabei ums Leben gekommen. Das war 1984. Welche Parallelen lassen sich von diesem Fall zu heute ziehen? Ich frage auch sozusagen mit Blick auf, wenn wir auch darüber reden, Vertrauen in den Staat, Vertrauen in staatliche Strukturen. Also nochmal, welche Parallelen damals zu heute?
1984, also in den Jahren rassistischer Hetze in Deutschland, im Jahr, wo ein Rückkehrabkommen von CDU und FDP wegen vorgezogener Bundestagswahlen verabschiedet wurde, um Migrantinnen so schnell wie möglich zurückzuschicken, und zwar per freiwilligem Rückkehrabkommen zurückzuschicken, findet ein Brandanschlag auf ein ausschließlich von Migrantinnen bewohntes Haus in einem hauptsächlich migrantischen Viertel, Arbeiterinnenviertel in Duisburg statt. Dieser Fall wird exakt 7 Tage, nachdem der Brandanschlag stattfindet und 7 Tote zu beklagen sind, von den Medien und von der lokalen Politik, dem SPD-Oberbürgermeister, als eindeutig nicht politisch motivierte ausländerfeindliche Tat beschrieben. Das heißt, bevor überhaupt Ermittlungen stattfinden konnten, wird diese Tat als nicht politisch motivierte Tat beschrieben. Und auch tatsächlich verabschiedet, wenn Sie so möchten, weil infolge dieser Entscheidung gab es natürlich auch keine Ermittlungen, keine strafrechtlichen Ermittlungen nach rechts. Was wir in den medialen Diskursen festhalten konnten, ist, dass in den Medien eindeutig beschrieben wurde, dass diejenigen, die jetzt dazu aufrufen, dass Ausländerfeindlichkeit überprüft werden soll, weil es in der Zeit eben Ausländerfeindlichkeit en masse und tägliche Übergriffe auch gab, die jetzt im Nachhinein historisch aufgearbeitet und dokumentiert wurden, diese Personen wurden kriminalisiert und als linke Spinner, als linke antifaschistische Spinner gebrandmarkt. Und vom Bürgermeister tatsächlich, also das ist alles nachverfolgt und aufgezeichnet worden, stigmatisiert. In Folge konnten wir ermitteln, dass die mutmaßliche Täterin tatsächlich 1993, also im Jahr der Pogrome, einen weiteren Brandanschlag auf ein Geflüchtetenwohnheim wieder in Duisburg verübt und danach auch festgenommen wird. Die Parallele besteht darin, dass die Täterin als Pyromanin bezeichnet wurde. Und selbst nachdem rauskam, dass sie den Brandanschlag 84 als auch 93 auf eindeutig als von Migrantinnen bewohnte Wohnhäuser verübt hat, wurde nicht, auch nachträglich nicht, nachdem die Frau verurteilt wurde, eine politisch motivierte rassistische Motivation festgehalten. Und die Parallele zu heute ist eindeutig. Es wird versucht, politische Motivation zu relativieren, in vielen Fällen auch gänzlich abzustreiten, indem eben auf die Einzeltäter-These hingewiesen wird und gesagt wird, es sind gestörte Menschen, es sind psychisch nicht zurechnungsfähige Menschen.
Wobei man ja auch sagen muss, im Fall Hanau war das ja explizit ja auch, hat zumindest Seehofer ja auch gesagt, sinngemäß ist es mir egal, ob der jetzt sozusagen, ob eine psychische Erkrankung vorlag. Das macht es nicht, das relativiert nicht, dass es ein rassistisches Motiv gab. Also vielleicht das noch zur Ergänzung. Ich würde sozusagen, weil wir so ein bisschen auch in die letzten 15 Minuten reinkommen. Stichwort Vertrauen. Ich hab's angesprochen. Die Geschehnisse in Hanau als sozusagen das aktuellste Beispiel, was eben passieren kann, und das ist Realität in diesem Land, fühlen Sie sich ausreichend geschützt von diesem Staat?
Nein. Also wenn man immer wieder hört, dass es Verbindungen in der rechten Szene in die Institutionen gibt, wenn es immer wieder aufgedeckt wird, dass in der Bundeswehr, in der Polizei, aber auch, dass es Hinweise gibt, dass im Verfassungsschutz Leute sitzen, die quasi rechts sind oder zumindest enge Verbindungen zur rechten Szene pflegen, dann kann ich mich nicht davon geschützt fühlen. Und auch wenn wir immer wieder schauen, wie diese Fälle behandelt werden, über die wir jetzt diskutiert haben, dann habe ich natürlich das Gefühl, dass da ein großes, also entweder ein geringes Interesse besteht, Rassismus tatsächlich irgendwie aufzuspüren und zu beseitigen, und im schlimmsten Falle tatsächlich ein Interesse darin besteht, das wirklich beiseite zu wischen und es irgendwie zu vertuschen und zu verdecken. Und ich habe dann schon Angst, dass sollte ich tatsächlich betroffen sein von einem direkten rassistischen Übergriff, wie auch immer der aussehen sollte, kann ich nicht sagen, dass ich hundertprozentig sagen kann, wenn ich jetzt Hilfe suche bei bestimmten Institutionen, dann weiß ich, dass dort niemand sitzt, der irgendwie, also der jetzt irgendwie keine Verbindung zur rechten Szene hat. Ich weiß, dass diese Menschen das sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist natürlich, ich will jetzt auch nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich sehr bemühen und viel Arbeit leisten, da auch Strukturen aufzubrechen und genau dagegen zu arbeiten. Aber der Status quo ist gerade, dass ich das Gefühl habe, dass sich das auch, dass nicht nur dieses Signal an von Rassismusbetroffenen gesendet wird, dass man wenig Hoffnung haben kann auf Schutz, sondern aber auch, dass vielleicht rechte Netzwerke das Signal bekommen, dass sie nicht so wirklich zu befürchten haben, sage ich mal. Und das ist was mir auf doppelter Ebene Angst macht und mich mir Sorgen macht.
Herr Keskinkelitsch, Sie hatten sagen Stichwort Gruppe S, da könnte man ja sagen, da haben die Behörden eigentlich gute Arbeit geleistet, weil sie haben ja quasi, bevor etwas passiert ist, 12 mutmaßliche Rechtsterroristen verhaftet. Und somit hat das System, hat der Staat ja doch seine Bürgerinnen und Bürger ja geschützt. Warum haben Sie trotzdem kein Vertrauen in diesen Staat?
Naja, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe kein Vertrauen in diesen Staat, aber man muss auch mal schauen, woher sozusagen diese Sorge kommt, auch innerhalb rassifizierter Communities. Ja? Das heißt, die Frage, bin ich sicher oder nicht, die stellen wir uns nicht erst seit einer Woche. Wir haben NSU nicht vergessen. Wir haben auch nicht vergessen, dass die Behörden versagt haben. Ja? Und da stellt man sich die Frage, was gibt es da draußen noch? Jetzt wurde Gruppe S enthüllt. Wen gibt es da draußen noch? Wen gibt es eigentlich innerhalb der Polizei? Als ich gehört habe, ja, Lösungsvorschlag, höhere Polizeipräsenz, das beruhigt mich nicht, weil wir wissen, dass es auch innerhalb der Polizei Rassismus gibt, dass es innerhalb der Institutionen Rassismus gibt. Und deshalb ist es zwar schön und gut, wenn Merkel sagen kann, auch direkt nach Hanau, dass Rassismus ein Problem ist. Ich würde Rassismus übrigens auch nicht als Gift bezeichnen. Ist kein Gift, ist auch keine Krankheit. Ja, es ist ein gesellschaftliches Ding, ein gesellschaftliches Verhältnis, das bestimmt unseren Alltag in diesem Land. Und dass sie dann ergänzt, das darf nicht zu unserem Land gehören, unsere Institutionen, wir machen keinen Unterschied zwischen Menschen, egal welcher Religion und welcher Herkunft und so weiter. Und es ist zwar ein schönes Bekenntnis, aber in der Realität wissen wir, dass die Institutionen nicht alle Menschen gleich in Anführungszeichen behandeln, dass wir konfrontiert sind mit strukturellem und institutionellem Rassismus. Das heißt, es gibt zwar positive Entwicklungen. Ja, wenn ich mir das anschaue im Falle des antimuslimischen Rassismus zum Beispiel, dann haben wir es wenigstens geschafft, dass seit 2017 diese Straftaten mal gesondert erfasst werden zum Beispiel. Das ist wichtig, damit wir auch ein Gefühl darüber bekommen, was passiert eigentlich in diesem Land an Straftaten auch im Falle von antimuslimischem Rassismus. Und wenn man das sich anschaut von 2017 und 2018 zusammen, dann sind das über 1900 islamfeindliche Straftaten mit großer Wahrscheinlichkeit auch viel höher. Und sind die Behörden eigentlich geschult? Sind die Menschen eigentlich geschult darin, Rassismen auch zu erkennen? Ja, das heißt, man muss eigentlich etwas in die Institutionen tragen, eine größere Auseinandersetzung, eine breite Auseinandersetzung und Aufklärung, was eigentlich Rassismus ist. Weil nur weil man das Wort sagt, heißt es nicht, dass man das Wort oder das Phänomen begriffen hat.
Vielleicht schauen wir mit Blick auf die Zeit nochmal ganz konkret, was Sie jetzt daraus ableiten aus Hanau. Sie sagen, es ist sozusagen nichts Neues, Rassismus ist ein Problem, wir sind davon betroffen. So, was kann man jetzt gezielt tun? Wie alle, die Politik, es gibt ja sozusagen ja auch Maßnahmen, um mal ein paar Stichworte zu nennen, Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus seit Dezember der Bundesregierung, also Gesetz gegen Hasskriminalität, Waffenrecht wurde verschärft, Behörden müssen künftig beim Verfassungsschutz nachfragen, bevor sie jemandem den Waffenbesitz erlauben, Personalaufstockungen beim BKA und beim Verfassungsschutz, mehrere hundert Stellen. Was soll noch passieren? Stichwort Demokratiefördergesetz. Würde das was bringen? Was muss konkret passieren?
Ich finde, dass einiges passieren muss. Erstens brauchen wir auf jeden Fall ein breiteres gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für Rechtsterrorismus und seine Kontinuität. Ich würde mir auch wünschen, dass wir politisch da mehr drauf gucken, denn wir haben immer wieder Diskussionen, wo links und rechts gleichgesetzt werden beispielsweise. Es wird immer wieder über Leitkulturdebatten gesprochen. All diese Dinge, die wir gar nicht benötigen. Und ich glaube, dass dieses kontinuierliche politische Hufeisen, diese Gleichsetzung von links und rechts auch dazu geführt hat, dass Rechtsextremismus und seiner Gefahr gar nicht so realisiert wird. Da würde ich mir auch wünschen, dass sich das ändert. Und wir haben eben viel über Behörden gesprochen. Ich finde, dass rechtsextreme Strukturen in den Behörden, die in den letzten Jahren durch viel investigative Recherche, durch Journalisten und Journalistinnen aufgedeckt wurden, dass das auch verfolgt wird und aufgelöst wird. Denn wie eben auch Frau Haas gesagt hat, wir können uns auch behördlich nicht sicher fühlen, wenn wir wissen, dass da rechtsextreme Strukturen sind. Also wie soll man sich denn da geschützt fühlen? Und dann würde ich mir auch wünschen, dass es halt eine breitere Solidarität gibt. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wenn es um Rechtsextremismus geht, da vielleicht eine Woche lang Aufmerksamkeit herrscht. Und diejenigen, die davon nicht betroffen sind, die gehen dann wieder zu ihrem Alltag über. Aber für uns, die von Rassismus betroffen sind, schon seit Jahren auch immer wieder darüber sprechen, man kann nicht einfach so weitermachen. Und es ist halt, also es ist so ein Glück, wenn man sagt, ja, das finde ich jetzt krass und das hat mich geschockt. Aber jetzt geht es halt einfach, jetzt mache ich wieder mein Ding, jetzt mache ich meinen Alltag. Denn jeder Anschlag, das erschüttert uns und wir fragen uns natürlich auch immer mehr, wie sicher sind wir im Endeffekt noch? Und ich möchte einfach nochmal betonen, für uns geht es nicht einfach weiter. Man kann nicht so tun, als sei das halt ein Anschlag gewesen und das war's. Es gibt eine Kontinuität und ich würde mir wünschen, dass diese Gefahr auch anerkannt wird und dass man sich auch mehr mit den Opfern von Rechtsterrorismus beschäftigt. Wir haben immer sehr viel Aufmerksamkeit für die Täter, aber wenig für das, was es mit den Communities und den Opfern und den Angehörigen selbst macht.
Denkt, ich weiß, würde das dann im Umkehrschluss bedeuten, Jalen Tückman, vielleicht, also in letztendlicher Konsequenz, also was macht man dann? Also ist Ausreise eine Option? Ich muss jetzt einfach
Nein. Also definitiv ist Ausreise keine Option. Und das sage ich jetzt auch nochmal, nachdem ich Hanau und den Hanauerinnen genau zugehört habe. Das, was ich in Hanau gehört habe, sind Menschen, die nicht nur ihre Trauer geteilt haben in den 3 Tagen, sondern die auch eine wahnsinnige Solidarität gegen Rechts und Rassismus in den Straßen, in den Vereinen, in denen die Eltern der ermordeten Jugendlichen organisiert sind, kundgetan haben. Und das die erste Botschaft, die sie sozusagen entgegen der rechten Botschaft der Gewalt und des Hasses setzen, ist immer wieder zu betonen. Und deswegen denke ich nicht an Ausreise. Wir sind Hanau. Wir sind die Hanauerinnen und Hanauer. Diese Stadt ist bunt. Wir werden uns hier nicht vertreiben lassen und wir werden uns auch nicht aus diesem Land vertreiben lassen. Wir werden zusehen, dass dieses Land und dass das Zusammenleben hier sich verändert. Und zwar so, dass es in die Richtung geht, dass wir hier friedlich miteinander leben können und Rechte keine Chance haben. Das ist die erste Botschaft. Und ich erinnere nochmal daran, dass Walter Lübcke, ein CDU-Politiker, ein weißer, deutscher, alter Mann, auch deshalb sterben musste. Ja. Weil er gesagt hat, diejenigen, denen es nicht passt, dass Geflüchtete hier untergebracht werden, die können dieses Land verlassen. Das heißt, die Opfergruppen rechter Gewalt, die sind breiter, als wir hier bis jetzt kenntlich gemacht haben. Es sind auch politische Gegnerinnen und Gegner, rechter Ideologen, die ein sehr viel breiteres menschenverachtendes Bild haben, als als allein der Rassismus thematisieren kann. Und rechte Taten sind Botschaftstaten. Das ist sehr wichtig zu betonen. Und gegen diese Botschaftstaten können wir eigentlich nur solidarisch voranschreiten und gegenschreiten.
Ich muss trotzdem noch mal den Aspekt kurz aufwerfen, weil wir tatsächlich über konkrete Maßnahmen reden. Ich werfe das jetzt, nenne jetzt mal ein Beispiel. Antirassismusbeauftragter der Bundesregierung. Wäre das eine Möglichkeit? Es gibt noch kein Demokratiefördergesetz. Da ist man politisch, zumindest aus dem Familienministerium, hört man, man will das, aber es gibt sozusagen auch politischen Gegenwind. Das Förderprojekt Demokratie leben, da wurde sozusagen aufgestockt. Beziehungsweise das ist sozusagen 2020 gibt es da 115 Millionen Euro. 2015 waren es noch 40 Millionen Euro.
Da wurde auch diskutiert, ob man es
ob man es vielleicht nicht einstellt oder zumindest die Gelder reduziert. Also von daher, also es ist ja auch gut, dass das dann, dass das nicht passiert ist. Aber, und das stimmt, das sind auch richtige und wichtige Sachen, weil wir müssen auch, finde ich, Selbstorganisationen stärken und auch finanziell mehr stärken. Man muss Organisationen stärken, die wie Exit, die irgendwie sich auch um die um AussteigerInnen aus der rechtsradikalen Szene kümmern. Also das sind alles Maßnahmen, die wahnsinnig wichtige Arbeit leisten, die aber immer wieder knapsen und ächzen unter der absolut hohen Auslastung und Belastung. Und auf jeden Fall ist auch die Frage des Geldes und wen wir finanzieren und wer, wer Mittel und zur Verfügung gestellt bekommt, eine große Frage. Und auch wenn ich auch sehr froh darum bin, dass Demokratie leben, eben dass es diesen Topf gibt, und war ich dann doch schon sehr verunsichert über die Diskussion, diese Gelder zu streichen.
Genau, also das, was im Zuge von Demokratie leben und Projektförderung passiert ist, ich fand das teilweise einfach nur tragisch. Viele Projekte mussten ja auch eingestellt werden. Das heißt, also Projekte, die schon lange existiert haben, die halt versucht haben, nachhaltige Strukturen aufzubauen. Und wenn man da immer wieder von Fördergeld zu Fördergeld angewiesen ist, dann kann man ja nachhaltig nichts mehr kreieren. Und das ist super problematisch. Und wir müssen da auch sagen, dass halt natürlich die AfD in Landtagen beispielsweise versucht, Demokratieprojekte, die Förderung, die Gelder zu entziehen. Und auch das ist gefährlich. Deswegen, wie Sie es gerade geschildert haben, mit mehr Aufstocken, mehr Geld für Demokratie leben, es wird ja aber unterschiedlich verteilt. Also ich fand das bei weitem nicht so positiv, sondern muss sagen, dass diese Streichung einiger Projekte fast wie schon zum Demokratieabbau beigetragen hat. Und das sehe ich auch durchaus kritisch.
Also als allererstes muss der NSU und sein Netzwerk aufgedeckt werden. Ja. Die Akten müssen freigelegt werden. Sofern diese Akten nicht freigelegt werden und weitere rechtsterroristische Zellen benannt, entwaffnet und verhaftet werden, werden auch weitere Verschwörungstheorien in diesem Land gestreut werden. Es muss Ermittlungserfolge geben. Es müssen unabhängige Untersuchungsausschüsse gegründet werden, die Gewaltdelikte mit Rassismusverdacht unabhängig aufklären. Es müssen Opferperspektiven in den Vordergrund gestellt werden, die bisher wegen der Täter-Opfer-Umkehr, und das ist nämlich der institutionelle Rassismus in den Ermittlungsbehörden oder in der Bundeswehr, nicht gehört werden. Ein großer Opferfonds muss eingerichtet werden. Und vor allem müssen unabhängige Opferberatungsstellen oder Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt gestärkt werden. In Hessen ist es zurzeit eine einzige Opferberatungsstelle. Die müssen gestärkt werden, die müssen ausgebaut werden, damit sie sich eben aus der solidarischen und professionell solidarischen Perspektive für die Betroffenen und Angehörigen rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt einsetzen können. Es muss auch eine zivilgesellschaftliche Agenda geben, die von der Politik ohne Wenn und Aber eingehalten wird gegen Rassismus und Rechtsterrorismus.
Nehmen wir das als Schlusswort. Wir sind schon am Ende der Zeit, schon fast drüber. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an die Runde. Schön, dass Sie dabei waren. Einen schönen Abend wünsche ich. Machen Sie es gut.
Das war die Sendung zur Diskussion. Wir haben Angst. Rassismus in Deutschland. Es diskutierten Alice Hasters, Journalistin und Autorin, Ozan Zakaria Keskinkelic, Politikwissenschaftler, Alice-Salomon-Hochschule Berlin, Nile, Journalistin und Moderatorin, und Cerem Türkmen, Soziologin, Initiative Duisburg 1984. Die Diskussionsleitung hatte Panayotis Gavrilis.